Ich begrüße hier im Studio unsere Gäste vom Theater Die Tonne in Reutlingen, Michelle Obdenplatz, Michael Schneider und Maximilian Tremmel. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Hallo.
Spielzeitstart im September, eine Spielzeit unter nach wie vor verschärften Bedingungen, aber trotzdem bisher konntet ihr alles spielen. Alle Premieren sind so gelaufen, wie sie geplant waren. Stellt euch mal kurz vor, wie geht's euch in dieser Saison? Michelle, du bist ein neues Gesicht am Theater Die Tonne, warst mal hier als LTT-Mitglied, der Wechsel vom Landestheater zum Stadttheater. Wie hast du das verkraftet?
Och, das habe ich eigentlich sehr gut verkraftet. Also ich kam ja jetzt aus dem jungen LTT, Kinder- und Jugendtheater, bin jetzt eben gut an der Tonne gelandet in der dramaturgischen Arbeit und bin sehr froh, jetzt wieder in ein Umfeld reinzukommen, das nach den Corona-Querelen der letzten Monate, wo man wieder durchstarten kann tatsächlich auch. Das macht Spaß.
Was sind die Hauptunterschiede vom Landestheater zum Stadttheater, vom LTT zur Tonne?
Die Spielzeiten tatsächlich, also die Uhrzeiten, zu denen gespielt wird. Kinder- und Jugendtheater im Landestheater ist viel vormittags spielen, viel in Schulen und Kindergärten und Stadthallen spielen. Und jetzt am Stadttheater ist es das ganz Klassische, abends schön den Saal aufmachen und dann dort anwesend sein. Das ist so das, was der größte tatsächliche Unterschied im Moment ist für mich.
Strukturell so? Kleineres Haus, größeres
Haus? Auf jeden Fall. Also es ist ungefähr ein Zehntel der Mitarbeiter, die ich vom Landestheater gewöhnt bin. Das heißt auch, jeder macht so ein bisschen alles und man macht aber auch alles gemeinsam und das ist sehr, sehr schön. Also es macht sehr viel Spaß und man hat immer was zu tun.
Danke soweit. Michael, du bist angekündigt als Regisseur, Schauspieler und Musiker. Und wie füllst du das, diese Aufgaben bei der Tonne aus?
Man denkt ja immer irgendwie, wie, das ist der alles? Kann er das? Oder kann er nichts richtig? So, ich bin von Haus aus Musiker und bin oft und in letzten Zeiten mehr als Musiker und im musikalischen Bereich in der Tonne tätig, aber ich bin eben sehr oft auch auf der Bühne, eigentlich immer bei den musikalischen Produktionen auch mit auf der Bühne. Bin von der Biografie her als Musiker, aber bin dann in die Schauspielerei gerutscht und habe dann nach ein paar Jahren angefangen, eben auch Regie zu führen. Und das eben aber, um es konkret zu sagen, in diesen Segmenten genau zwischen musikalischem und schauspielerischem.
Organisch ist das alles so gewachsen bei dir? Du sagst da reingerutscht, aber man muss ja schon irgendwie auch ein Faible dafür haben und auch Talent.
Ja, nehme ich an. das ist wie immer Biografien, die nicht geplant sind, sondern die mit den Gelegenheiten und an den Orten, in denen man ist, dann geschrieben werden. Sodass das irgendwie zusammenkommt, genau. Sie sind bewusste Entscheidungen, die man trifft und dann Gelegenheit, die man bekommt, aus denen sich dann irgendwie so eine Biografie zusammensetzt.
Und welche Instrumente sind es bei dir als Musiker?
Also ich bin ausgebildeter Geiger. Also ich habe das studiert, das habe ich gemacht und dann ist die Spezialität eigentlich Saiteninstrumente. Das heißt, ich habe jetzt in der Corona-Zeit, und dafür war die Corona auch gut, irgendwie jetzt ein bisschen Banjo gelernt. Das ist relativ komplex, wenn man irgendwie die rechte Hand so mit Picking irgendwie zubricht. Ich spiele auch einigermaßen Gitarre und natürlich hat man im Studium auch Klavier. Das heißt, da in diesem Keyboard-Bereich geht auch was und dann Saiteninstrumente. Also ich bediene in dem Stück Respekt irgendwie eine Ukulele, habe diverse Geigen, das Banjo, ein Kontrabass, also Saiteninstrumente.
Und die können dann alle so zum Einsatz kommen, wie sie eben fürs Stück passend gebraucht werden oder dann auch gezielt dafür eingesetzt werden?
Genau, also das sind ja immer sozusagen, weil ich ja auch musikalische Leitung mache, sind das ja im Vorfeld schon Entscheidungen, die man trifft, in welchem szenischen Kontext findet Musik statt.
Bist du fester Teil des Ensembles? Bist du festangestellt oder bist du Freelancer?
Ich bin Freelancer, wohne in Berlin, bin aber regelmäßiger Gast und es ist irgendwie wie so eine zweite Heimat. das hat irgendwie als Schauspieler angefangen und plötzlich kam dann der Enrico Oberneck, der Leiter, irgendwie auf mich zu und sagt, du kannst doch auch und dann, ja, und dann willst du nicht mal und ja. Und das ist, fing eigentlich mit den Projekten mit den Menschen mit Behinderung vor 15, 16, 17 Jahren irgendwie an, dass auch die Musik plötzlich wieder irgendwie richtig in den Mittelpunkt gerückt ist.
Ein spannender Blick von außen, von der Hauptstadt auf die Provinz in Reutlingen. Welche Unterschiede stellst du da fest?
Ja, das ist, sind zwei völlig verschiedene Bereiche. Ich würde... Also es gibt riesige Unterschiede, natürlich, weil die Städte sind nicht miteinander vergleichbar, aber immer irgendwie dieses Bashing auf Berlin oder dieses Bashing auf die Provinz irgendwie finde ich ehrlich gesagt lächerlich, weil die Kontexte immer unterschiedlich sind und weil das Theater natürlich immer an den Orten gemacht wird, an dem die Theater stehen. Und man hat natürlich eine unglaubliche Bandbreite in Berlin und zugleich eine ganz starke Segmentierung. Und hier in diesem Bereich hat man eine größere, sozusagen eine größere Konzentration irgendwie auf Theater und so zwei verschiedene Paar Schuhe.
Ist da Reutlingen ein bisschen dann breiter aufgestellt vielleicht sogar, wenn du sagst Segmentierung, in Berlin gibt es dann Mikrokosmen und Subszenen, die sich nicht unbedingt mischen vielleicht und hier?
Genau, und hier wird irgendwie in den Institutionen, glaube ich, versucht, irgendwie diesen Spagat zu schaffen zwischen einer breiten Öffentlichkeit, die man versucht, oder einer städtischen Öffentlichkeit, die man versucht, ohne zugleich irgendwie nur irgendwie Mainstream zu machen, sondern auch in den Segmenten, in den einzelnen Bereichen irgendwie zu gucken. Und das ist ein Spagat, den man, ich glaube, den die Tonne irgendwie als Konstruktion immer ausgesetzt ist. Und den sie führt.
Was man von Berlin auch immer wieder hört, ist der starke Konkurrenzdruck. Alle KünstlerInnen gehen nach Berlin und da gibt es einen Überfluss und das Prekariat muss darben, sozusagen. Wie erlebst du das in Berlin?
Ja, genau so. Genau so. Ja, natürlich. Es gibt sehr viele Menschen, die kommen, sehr viele Dinge, die passieren und zugleich ist das Umfeld nicht so, dass alle Leute ihrer Tätigkeit und ihren Begabung nachgehen können. Ja.
Was machst du genau in Berlin? Auch ganz verschiedene Sachen, oder?
Ich mache ganz verschiedene Sachen, aber meistens nicht in Berlin. Ich habe dann irgendwie, komischerweise, irgendwie dann, ich habe mehr Kontakte außerhalb von Berlin. Das heißt, ich bin viel unterwegs. Ich versuche ein bisschen mehr zu sein, weil Familie in Berlin ist. Aber das ist in Berlin oft im Bereich experimentellen Musiktheaters und es ist irgendwie so ein ganz anderes Segment und so ein kleines Segment. Ja.
Also frühzeitig Kontakte in der ganzen Republik aufbauen, damit da dann Aufträge reinkommen, ja?
Ja, oder sie pflegen oder versuchen und dann ist es immer Survival-Training, ne?
Auf der Fittest oder ist es so hart gesagt?
Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wir leben, glaube ich, alle in diesen Ambivalenzen, in dieser Spannung zu versuchen, Freiheit und Sicherheit irgendwie in Einklang miteinander zu bringen.
Ja, und am Ende kann ja auch mal eine legitime Entscheidung stehen, das KünstlerInnen-Dasein auch an den Nagel zu hängen.
Natürlich. Ja, genau.
Dann der Dritte im Bunde hier, Maximilian Tremmel. Du warst schon mal da, als es ganz am Anfang stand, das Projekt Hier bleiben Spuren nach Grafeneck und jetzt ist das Projekt abgeschlossen. Ja, liegt ja jetzt anderthalb Jahre Pandemie mehr oder weniger auch dazwischen und in der Zeit ein Projekt mit Menschen mit Handicap zu machen und auch inhaltlich eine ganz, ja, sehr, ja, auch belastende Geschichte zu erzählen über den Beginn des Genozids in Grafeneck hier vor den Toren am Fuß oder auf der Schwäbischen Alb. Wie ist dein Fazit?
Ja, erstmal freut es mich natürlich sehr, wieder hier sein zu dürfen. Ist jetzt ein starkes Jahr her. Ich habe es mir aufgeschrieben. Am 9.10.2020 war ich mit Enrico, dem Intendanten und Regisseur, und Santiago, der mit im Stück mitspielt, im Ensemble, Teil des Ensembles ist. Und damals haben wir ja, viel über den Aufbau des Stücks, über die Idee und aber natürlich auch über die Hintergründe, was in Grafeneck passiert ist, das Morden an Menschen mit Beeinträchtigung im Jahr 1940, haben wir davon viel erzählt. Ich habe festgestellt, dass die Sendung noch in der Mediathek ist, also vielleicht hier der Hinweis an die Hörerin, wer sich interessiert, kann es nochmal nachhören. Jetzt ist es abgeschlossen, du hast es gesagt, wir hatten am 15.10., also vor ziemlich genau 2 Wochen, die letzte Aufführung in Reutlingen auf dem Marktplatz, die Daniere, und blicken zurück auf eine sehr intensive Zeit. Also 25 Aufführungen waren angesetzt, 25 sind es am Ende geworden. In ganz Baden-Württemberg waren wir unterwegs. Nur in 2 Orten, in denen wir hätten spielen wollen, hat es nicht geklappt. Ansonsten konnten wir es überall mit manchmal Schwierigkeiten, manchmal mit wenig Problemen oder mit sehr zugewandten Begebenheiten dann aufführen. Und wenn man so zurückblickt, was haben wir gemacht? Also irgendwie, ich habe ein paar Zahlen mitgebracht, die das nicht wirklich greifen können, aber vielleicht einen kleinen Eindruck geben. Wir hatten bei den Aufführungen insgesamt ungefähr geschätzt, nicht gezählt, 3000 Besucherinnen und Besucher und sind mit unserem Theaterbus irgendwie 5000 Kilometer durch ganz Baden-Württemberg gefahren. Also das zeigt, glaube ich, wie groß und umfangreich dieses Projekt ist. Und wenn man dann ins Kleine an die Leute rangeht und sich die nach der Aufführung oder auch während der Aufführung mit den Leuten spricht, die sich das anschauen, die vielleicht noch nie davon gehört haben, das ist, glaube ich, am Ende das, was es ausmacht, dass man Leute erreicht, die vielleicht nicht ins Theater gehen würden, vielleicht weil sie sich nicht leisten können oder nicht sich in dem Umfeld bewegen, Leute erreicht, die nicht den Kontakt zu Menschen mit Behinderung suchen, eben dem Ensemble, und aber auch Leute erreicht, die das Thema noch gar nicht kennen oder vielleicht mal vor Jahren gehört haben und dann nie wieder sich damit auseinandergesetzt haben. Und die Rückmeldungen, die wir hatten, wenn man es so ein bisschen zusammenfasst, sind durchweg positiv. Also die Leute sind wirklich sehr berührt und sagen, toll, dass ihr das macht und toll, dass ihr eben auch, also dass hier Menschen mit Behinderungen spielen und das quasi ganz, ganz normal ist. Das ist ja auch die Idee dabei. Wir hatten auch ein paar Leute, die natürlich sagen, oh, das ist jetzt 81 Jahre her, lass uns mal einen Schlussstrich ziehen. Der Meinung sind wir natürlich nicht. Man muss sich weiter mit dem Thema beschäftigen und sich mit dem Hier und Jetzt auseinandersetzen, mit Blick auf die Vergangenheit und die Zukunft. Was war damals? Die zentrale Frage am Anfang des Stücks ist ja, das sagen 2, 3 Kolleginnen, wäre mir das auch so ergangen, wenn ich zu der Zeit gelebt hätte? Punkt 1. Punkt 2, kann es wieder passieren? Und ja, wie geht's weiter in der Zukunft? Was passiert, wenn vielleicht mal eine Regierung sich bildet mit einer AfD oder irgendwie, die halt da andere Vorstellungen haben, Vorstellungen, die sich an dem orientieren, was wir schon hatten.
Ja. Also gruppenbezogene Diskriminierung oder menschenverachtendes Handeln. Kannst du vielleicht nochmal einen kleinen Einblick geben, was ihr auf der Bühne so gemacht habt oder auf den Marktplätzen? Du hast den Einstieg vorgegeben. Wie war so dieser Abend oder dieser Nachmittag dann konzipiert? Ihr hattet es ja eigentlich auch anders geplant gehabt, gell? Musste dann auf ein loseres Konzept umstellen. Ja?
Also es war tatsächlich von vornherein als Straßentheater gedacht, eben um, wie angesprochen, Menschen zu erreichen auf Marktplätzen, zentral in den Städten. Das war tatsächlich schon immer so. Was neu war, dass es eben keine losen Elemente sind, keine 20-Minuten-Bausteine, die individuell kombiniert werden können. Das hat quasi Corona nicht zugelassen. Da haben wir dann aus diesen Bausteinen ein zusammenhängendes Stück, das trotzdem einerseits einen roten Faden hat, andererseits aber natürlich schon sichtbare, unterschiedliche Elemente enthält, zusammengefasst, zusammengetragen. Das sind eben die verschiedenen Sparten des Theaters, zeigen sich da. Neben mir sitzt ja der Michael, der eben im musikalischen Bereich viel gemacht hat in dem Projekt, bei jeder Aufführung dabei war, zusammen mit Santiago einen Song geschrieben hat, der immer aufgeführt wurde. Wir hatten eine Choreografie, natürlich Schauspiel. Wir hatten den Kollegen Jochen Meider dabei, der bildende Kunst gemacht hat. Also das alles hat sich zusammengefunden auf den Marktplätzen dieser Stadt und war einfach eine tolle Sache.
Michael, wie hast du es erlebt, die Zeit mit hierbleiben?
Ein ernstes, sehr, sehr interessantes Thema. Ich finde auch ein wichtiges Thema, das thematisiert werden soll, immer wieder. Das war eine super Erfahrung für alle Beteiligten. Wir sind rumgekommen, also so ehrlich gesagt, mein Gefühl war irgendwie, das will ich immer machen. Sowas möchte ich immer machen. So irgendwie nicht zu wissen, wohin man kommt, auch auf die Begebenheiten zu reagieren und direkt konfrontiert zu sein mit den Menschen, die dort sitzen und ihnen ins Auge zu blicken, also so face to face und dann irgendwas auf die zu präsentieren. Das war also großartig, fand ich. Ja.
Auch nicht zu wissen, was einen erwartet, so richtig, ne? Weil
genau. Immer auch reagieren auf die Momente und wird es regnen, wird es nicht regnen, wie viele Leute werden kommen, wo ist der Platz, wie ist das eigentlich, wie ist es technisch möglich und so. Und das ist immer so ein bisschen Abenteuer. Es ist wie so eine Reise, die man macht und das macht irgendwie so ein bisschen süchtig.
Eigentlich ja der Horror für Theatertechniker oder so, die am liebsten eine voll ausgestattete Bühne vorfinden, oder?
Genau. Und dann muss man aber die Technik selber machen. Da muss man den Strom setzen und dann funktioniert das Mikro nicht und dann denkt man, oh Gott, und wie soll das jetzt gehen und jetzt, wo sind die Batterien und so weiter. Aber das macht irgendwie natürlich auch den Reiz dessen aus, dass man irgendwie auf Unbekanntes dann reagieren muss. Und das betrifft auch die schauspielerischen oder szenischen irgendwie Elemente, die dann irgendwie aufgeführt werden. Ne? Das ist immer dann, ja, und dann ist eine Person, eine DarstellerInnen irgendwie krank und Dings, und dann muss man wieder improvisieren oder die Begebenheiten sind andere. Und zugleich ergibt sich dadurch, ich glaube auch durch das Stück irgendwie, dadurch, dass wir sozusagen von außen kommen und alle haben so ein bisschen rote Overalls an, es ist irgendwie wie so eine Truppe, die da so kommt und etwas aufführt und viele Leute, glaube ich, auch einfach so als Passanten stehen geblieben sind und geguckt haben, was ist da eigentlich? Und alleine die Menschen zu erreichen, die sozusagen gar nicht bewusst irgendwie dahin gehen, sondern die plötzlich, worum geht's, was ist, und trotzdem ist das ein Reminder, würde man glaube ich heutzutage sagen, etwas, das Menschen wieder in dieses Thema in Erinnerung bringt.
Was hat es mit dem Team gemacht? Das war ja eine relativ große Produktion, auch viele Leute daran beteiligt, so auch eben inklusiv, und wie seid ihr so zusammengewachsen oder was hat es für euch alle gebracht dann?
Ja, vielleicht so als Ergebnis oder als Fazit kann man sagen, wir alle sind, glaube ich, ganz stark zusammengewachsen. Man geht sehr aufeinander ein, stellt fest, oh, die eine Person braucht irgendwie dies oder jenes und die andere hat diese oder jene Bedürfnisse und man guckt einfach nacheinander. Das hat, glaube ich, die Produktion jetzt so intern ganz arg gezeigt, dass man da eben aufeinander eingeht. Glaube ich, mal so als ein zentraler Punkt für uns. Michael hat gerade angesprochen von den unterschiedlichen Bedingungen. Also das muss man, glaube ich, wirklich nochmal hervorheben. Wir haben in Orten gespielt, wo irgendwie 500 Menschen leben, bis zu Orte mit 50.000, Reutlingen dann 100.000 Einwohnerinnen. Das sind wirklich ganz unterschiedliche Elemente, ganz unterschiedliche Gegebenheiten. Mal bellt irgendwo ein Hund, dann ist eine unangekündigte Baustelle nebendran oder eine Schulklasse kommt. Es kommen mehrere Schulklassen, die alle quasi gleichzeitig kommen und dann 5 Minuten vor Schluss, weil irgendwie deren Schulstunde zu Ende ist, alle gehen müssen. Und damit lernt man dann umzugehen, was das heißt, dass man halt trotzdem irgendwie sein Ding durchzieht, aber die Elemente auch aufgreift, wie sie sind, also die Begebenheiten. Und das hat sich jetzt auch für mich ganz speziell in meiner Arbeit bei der Organisation im Vorhinein gezeigt, wie unterschiedlich Städte da auf dieses Thema einerseits reagieren und wie man auch mit denen zusammenarbeiten kann oder auch nicht so gut zusammenarbeiten kann. Also manche, die halt sagen, oh, ja, toll, dass ihr kommt, wie können wir euch unterstützen, was braucht ihr, was sich am Ende beläuft auf einen groß genugen Platz, der zentral ist, mit einer Steckdose und 2 Stehtische für die Corona-Datenabfrage. Also das muss man auch sagen. Also wir haben ja die Städte kein Geld gekostet, dadurch, dass wir durch öffentliche Gelder von den LIDER- und Trafo-Förderprogrammen vom Bund und von der EU gefördert wurden. Das war das eine. Und das andere waren Städte, die gesagt haben, naja, wissen Sie was, Sie kommen da irgendwie mit einem Thema, da geht es um Nazis, da geht es um Menschen mit Behinderung. Das macht jetzt für uns keine gute Werbung, so deren Aussage, Zitat. Und dann werden da eben Probleme geschaffen oder Dinge hervorgehoben, die angeblich unmöglich machen, warum wir kommen können oder auch nicht. Und da muss man dann schon hartnäckig sein, dass man dann am Ende da doch hinkommen darf und sich vielleicht auch einen anderen Partner suchen, mit dem man zusammenarbeiten kann. Manchmal war es dann die Kirche oder eine andere Einrichtung, die auch einen Platz haben. Die ehemalige oder noch heute bestehende Einrichtung für Menschen mit Behinderung, wo die Menschen wegdeportiert worden sind. Dann hat man da angefragt und gesagt, wir würden gern kommen. Und dann hat es geklappt. Und das war immer das Schöne, wenn eine Stadt Schwierigkeiten bereitet hat, am Ende trotzdem sagen zu können, wir waren trotzdem da, ob ihr uns wolltet oder nicht, weil wir es einfach wichtig finden, dass auch in diesem Ort sich damit auseinandergesetzt wird. Und wenn man dann am Ende mit den Leuten spricht, die da waren, zeigt ja genau auch, dass die eben froh sind, dass sich damit auseinandergesetzt wird.
Auch wenn ein Amtsschimmel glaubt, es ist schlechte Werbung, dann haben doch andere davon profitiert nochmal. Wie geht's da weiter jetzt? Gibt's da irgendwelche Anknüpfungspunkte? Das inklusive Ensemble, das ist ja ständiger Teil, aber so eine intensive Auseinandersetzung mit so einer dunklen Geschichte ist ja auch nicht immer machbar. Oder will man ja vielleicht auch dann nicht dauernd.
Ja, also wie du sagst, das Ensemble besteht natürlich weiterhin seit vielen Jahren und auch hoffentlich noch ganz, ganz viele Jahre, macht jährlich verschiedene Produktionen zu verschiedenen Themen, gerade läuft ja Respekt und dann später wieder Einer flog übers Kuckucksnest, vielleicht das nur ganz kurz angesprochen. Das Grafeneck-Projekt ist jetzt erstmal abgeschlossen mit Ende des Monats, mit der Derniere, die wir vor 2 Wochen hatten. Jetzt gerade folgt noch quasi so Abrechnungskram, der auch eben leider nötig ist. Vielleicht nicht die schönste Aufgabe im Gegensatz zu dem, was davor war. Es gibt so, ja doch einige Städte, die mitbekommen haben, was wir da gemacht haben, die jetzt bei uns leider nicht auf dem Tourplan gestanden sind, die angefragt haben und gesagt haben, hey, können wir nicht auch irgendwie diese Aufführung bekommen, dass ihr zu uns kommt? Und da ist man dann in der Position, sagen zu müssen, sehr gerne, aber wir sind jetzt quasi eben leider so erstmal abgeschlossen. Es gibt jetzt Pläne für nächstes Jahr, dass wir da vielleicht noch die ein oder andere Aufführung machen können. Zum Beispiel haben wir eine Einladung aus Österreich gekriegt, aus Linz von einem Festival. Wäre toll, wenn das klappt. Es gibt irgendwie einen Theaterwettbewerb in Berlin, der sich quasi mit dem Thema der Euthanasieverbrechen beschäftigt. Dort werden wir schauen, ob wir uns da bewerben und ob sich da was ergibt. Aber das sind eben alles noch Sachen, da sind noch kleine Fragezeichen dahinter, ob es klappt.
Ja. Ich drücke die Daumen, toi toi toi, und ja, auch danke für die offenen Worte, und ja, hat mich sehr beeindruckt letztes Jahr aus Santiago, wie er da hier darüber berichtet hat. Dann schauen wir in Anbetracht der Fülle der Stücke, ja, springen wir zu Einer flog über das Kuckucksnest. Die erste Premiere in dieser Spielzeit war das hier, auch ein Klassiker, der Film vor allem mit Jack Nicholson ist, glaube ich, da ein sehr popkulturelles, historisches Dokument. Wie habt ihr euch diesem Thema angenähert und auch warum vielleicht?
Genau, also auf jeden Fall Einer flog über das Kuckucksnest ist, wie du gerade schon richtig sagtest, ist ein Begriff auf jeden Fall. Und genau, um jetzt nochmal drauf einzugehen, du sagtest am Anfang, alle Premieren haben stattgefunden wie geplant. Das ist leider tatsächlich nicht so. Also gerade die Kuckucksnest, Respekt, was eben fiel, das waren alles Stücke, die eigentlich tatsächlich in der Corona-Phase schon hätten Premiere feiern sollen. Das heißt, die hatten jetzt einfach, ich sage es mal positiv, den Luxus einer sehr langen Probenzeit, die möglich war, und kamen dann eben jetzt sukzessive heraus. Genau, gestartet haben wir im September mit dem Kuckucksnest, eine Produktion, wie viele andere, die jetzt gerade noch zur Premiere kommen, auch betreut wurde von meiner Vorgängerin. Insofern in der Konzeptionsphase war ich jetzt gar nicht so sehr beteiligt, aber ich habe natürlich die Premiere mit begleitet. Ich habe es jetzt schon diverse Male auf der Bühne gesehen, und wie Maxi gerade schon angesprochen hat, gerade in Einer flog über das Kuckucksnest ist es so, dass das inklusive Ensemble wieder in voller Stärke vertreten ist, gemeinsam, genau, und dass da auch so ein bisschen dieses Konzept hintersteckt, zu fragen, was wird in unserer Gesellschaft als normal angesehen, wo werden da vielleicht auch oder höchstwahrscheinlich auch willkürlich Grenzen gezogen und wie geht man aus welcher Perspektive damit um? Die Geschichte ist, dass ein verurteilter Verbrecher, Randall McMurphy, in der Filmversion gespielt von Jack Nicholson, bei uns von David Liske, um dem Dienst im Arbeitslager zu entgehen, sich stattdessen in eine psychiatrische Anstalt einweisen lässt und behauptet, er sei verrückt und dort im Prinzip plant, sich ein leichtes Leben zu machen und dort hineinkommt und sieht, dass da eben sehr krass, sehr hierarchische Strukturen herrschen. Und in diesem Gefüge, in das er dort hineingerät, beginnt die Mitinsassen zu animieren, sich zu wehren gegen ein sehr ungerechtes System. Und da ist es eine sehr spannende Sache natürlich, wenn man sagt, wir besetzen diesen großen Cast inklusiv mit dem inklusiven Ensemble und auch tatsächlich durchmischt. Also alle DarstellerInnen spielen auch alle Arten von Rollen, also sowohl das Personal als auch die Insassen in dieser Klinik. Und das führt gerade mit den Erfahrungen, glaube ich auch, die aus den vergangenen Jahren der inklusiven Arbeit schon kommen, zu einem sehr spannenden und sehr, sehr sehenswerten Erlebnis eben auf dieser Bühne, dass man diese Frage, wer wird als Abweichen von irgendeiner Norm gesehen, nicht nur in diesem Stück verhandelt, nicht nur inhaltlich, sondern tatsächlich das auch transportieren kann über die Bühne hinaus.
Ja. Kann man da Analogien ziehen zwischen Psychiatrie und Behinderteneinrichtungen?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage. Man muss natürlich die Zeit bedenken, aus der das Stück kommt, in der natürlich man eine ganz andere Art von Umgang mit von der Normabweichungen vorfindet, als wir das heute haben. Also es ist mit Sicherheit heute so, dass solche Dinge anders gemanagt werden, anders gehandhabt werden, dass so eine Hierarchisierung, so ein krasses Wegsperren von Leuten heutzutage, Gott sei Dank, sich ändert. Aber ich glaube, also ohne mich da jetzt zu weit aus dem Fenster zu lehnen, Grafeneck ist natürlich nochmal ein krasseres Beispiel dafür. Aber ich glaube es, also auch bei Einer Flug über das Kuckucksnest hat man eben eine gewisse Folie, durch die man auf diese Thematik blickt, wie wurde etwas in der Vergangenheit gehandhabt, um auch einfach sich daran zu erinnern, okay, es ist noch gar nicht so lange her, dass auf so eine rigorose Art Menschen einfach weggesperrt wurden, die aus welchem Grund auch immer, nicht in ein sauberes, geordnetes Bild gepasst haben. Genau.
Gleichzeitig aber auch so eine Art von Ermächtigung, die dann stattfindet, oder? So ein bisschen Empowerment und Rebellion.
Auf jeden Fall. Also genau, ohne jetzt zu viel von dem Ende des Stückes vorwegnehmen zu wollen, im Prinzip ist das natürlich der Punkt, auf den alles am Ende hinausläuft, dass es einen starken Ermächtigungsmoment gibt für die Personen in diesem Stück, für die Figuren, auf jeden Fall.
Hatte Premiere im September und?
Genau, kommt im Dezember wieder. Ab dem 22.12. wird es wieder auch zu sehen sein in der Tonne.
Das ist so eine Besonderheit auch vom Tonne-Spielplan. Ensuite heißt es, glaube ich.
Gell? Genau.
Immer, also so immer in Folge ein Stück oder
genau,
weniger Wechsel.
Genau, dass eben ein Stück produziert wird, rauskommt, Premiere hat und dann für grob 2 Wochen hintereinander wegläuft und dann mit einer längeren Pause von ein paar Wochen, ein paar Monaten nicht mehr gespielt wird, um dann wieder aufgenommen zu werden. Genau.
Macht's leichter für SchauspielerInnen, TechnikerInnen, Aufbau?
Also das auf jeden Fall. Genau, also für die Technik ist, glaube ich, tatsächlich sehr, sehr dankbar für solche Arrangements, wo man dann einfach länger mal auch ein Bühnenbild stehen lassen kann. Genau, die Innensicht des Schauspielers, da könnte wahrscheinlich Michael eher was zu sagen, ob er lieber Ensuite spielt oder
Also natürlich, weil viel Gäste da sind, ist es immer gut, wenn man nicht wegen einer Vorstellung irgendwie anreisen muss. Das heißt, diese En-Bloc-Veranstaltungen sind irgendwie gut. Und dann ist es natürlich auch technischen oder organisatorischen Gründen irgendwie geschuldet, dass man nicht das eine im Bühnenbild und das andere wieder aufbauen und wieder abbauen konnte. Und weil es sozusagen, weil da viele Gäste und von außen kommen und immer wieder kommen, halte ich das schon für eine sinnvolle Spielplanpraxis.
für dich aus Berlin wäre es ja schlimm, wenn du, was weiß ich, dann na, 2 Tage spielen, 2 Tage nicht.
Oder? Genau, und es wird einfach nicht, es wäre nicht möglich, ganz einfach.
Also auch dem geschuldet, dass das feste Ensemble immer wieder ergänzt wird an der Tonne durch viele Gäste.
Ganz genau.
Die mitwirken. Dann schauen wir zu unser drittes Stück. Respekt, eine bissig humorvolle Collage in 7 Bildern steht da. Ab 13 Jahren ist es dann Kinder und Jugend.
Das ist eine sehr spannende, dieses Stück hat eine sehr spannende Entwicklung durchgemacht. Es stand im Prinzip, also ursprünglich gab es eben die Idee, sich mit diesem Thema Respekt auseinanderzusetzen aus verschiedenen Perspektiven, und dieser Begriff der Collage kommt tatsächlich daher, dass 7 AutorInnen und ein Choreograf jeweils ungefähr 10-minütige Szenen konzipiert haben, geschrieben haben zum Thema Respekt, die alle so zusammenkommen, dass sie an einer Bushaltestelle spielen. Und genau daher kommt dieser Collagenbegriff. Und es ist eine, einen Autoren haben wir auch tatsächlich hier bei uns. Also Michael Schneider hat auch sowohl musikalisch ist er dort auf der Bühne zu sehen, als auch genau als einer der Autoren. Genau, und das ist, Kinder- und Jugendtheater ist es definitiv nicht im klassischen Sinne. Das war zumindest nicht der Ausgangspunkt. Also war jetzt nicht der Startpunkt zu sagen, wir machen das Stück für Kinder und Jugendliche, sondern eigentlich im Gegenteil. Also die Idee war tatsächlich an den Alltag, glaube ich, einer möglichst breit gefächerten Personengruppe, also Gruppe von Menschen irgendwie dran zu kommen. Respekt in verschiedenen Situationen und unter verschiedenen Gruppen auch zu zeigen. Also auch hier ist natürlich wieder das inklusive Ensemble mit dabei. Aber es geht um ganz unterschiedliche Thematiken. Wir haben zum Beispiel eine Frau gespielt von Chrissy Tausanis, die deren Mann in Elternzeit ist und sie möchte eigentlich gerne wieder arbeiten, trifft auf ganz viele Menschen, die sie kennt und die sich alle nach ihrem Kind erkundigen, und anstatt mit ihr irgendwie fruchtbar darüber zu diskutieren, dass sie wieder arbeiten geht, loben alle ihren Mann, der sich aufopfert und jetzt in Elternzeit geht und das bestimmt alles ganz toll macht und so. Also das ist zum Beispiel so eine Situation. Dann haben wir aber auch einen Text von Thomas B. Hoffmann, der auch als Schauspieler auf der Bühne zu sehen ist, wo es um einen Selbstmörder geht, einen Menschen, der sich das Leben nehmen will und auf eine andere Person trifft, also dann auch eine sehr ernste Thematik. Und so gibt es ganz unterschiedliche Dinge, die an dieser Bushaltestelle passieren, alle was mit Respekt zu tun haben. Und jede dieser Geschichten hat aber nochmal einen Twist. Es ist nie das, was es am Anfang, was man am Anfang vermuten würde. Es gibt immer eine kleine Pointe bei jeder Geschichte am Ende.
Genau. War das auch quasi Anforderung? Wie hast du die Ausschreibung bekommen, Michael?
Ich habe die Anfrage bekommen und ich kann sagen, dass das im Bereich für die Musik ein bisschen anders ist, denn als sozusagen Auftrag, um eine Szene zu schreiben, und dann sind halt diese Szenen gekommen, ist das bei der Musik ein bisschen anders, ist bei Grafenberg ähnlich. Das heißt, das sind irgendwie Stücke, die eigentlich in Modulen dann aufgebaut werden, weil sehr viele unterschiedliche Autoren, KünstlerInnen irgendwie daran beteiligt sind. Für den musikalischen Bereich betrifft das eigentlich immer das Ganze. Weil man kann nicht einfach nur sagen, hier findet etwas musikalisch statt und danach ist das vorbei und dann geht Schauspiel weiter, sondern so, dass das irgendwie eigentlich in Segmente unterteilt ist, jetzt die Musik, die immer wieder unterbricht, was glaube ich sinnvoll ist, weil auf der einen Seite darüber eine Geschichte erzählt wird und auf der anderen Seite die immer wieder auch ein Bindungsglied zwischen den verschiedenen Szenen schafft.
Du hast jetzt quasi den gesamten Bogen vertont.
Nee, nicht nur gar nicht. Die Szenen selber stehen in den meisten Fällen für sich und haben mit Unterschieden manchmal schon begleitet, aber stehen zum Teil auch einfach für sich. Und dann gibt es eigentlich wie so, man könnte sagen, wie in einer Revue oder so eine irgendwie plötzlich wieder einen musikalischen Beitrag, der aber natürlich den Bogen dann irgendwie macht. Genau. Das ist so ein bisschen die Idee. Und die Idee ist, weil alle Szenen an der Bushaltestelle spielen, macht man Straßenmusik. Und ja, genau. Und ich bin dann der Straßenmusiker, der da rumhängt und um Euro bittet.
Ach, du spielst auch
ich
mit?
Ich spiele mit, ja. Ich
bin also auf der Bühne. Musiker und Schauspieler in einem, dann, genau. Sozusagen. Genau. Und welche Art dann mit der Klampfe oder so?
Ja, wir machen bulgarische Ratschenitsa-Dinge. Ich habe irgendwie eine schöne Geige, das ist eine Trompetengeige, die meisten kennen das nicht. Klingt wie ein Grammophon, macht richtig Betrieb, kommt auch aus der Gegend. Und dann spielen wir so sieben Achtel, so Ratschenitsa heißen so diese so Hochzeitstänze und so weiter. Oder wir spielen irgendwie so Hornpipes, irgendwie irische Sachen. Aber wir singen auch fünfstimmig Monteverdi. Das ist nicht ganz Straßenmusik, aber so. Oder wir spielen ein bisschen Bluegrass, solche Sachen und Respect von Aretha Franklin am Schluss. Gecovert.
Da ist mal der Titel im Titel.
Genau.
Und wie hast du dich sonst so musikalisch mit dem Thema Respekt, also Straßenmusik ist da glaube ich ein ganz guter Twist, aber hast du sonst so mit dem Begriff auch selber dann da eine musikalische Idee, Themenideen gehabt?
Eigentlich eine szenische Idee, weil ich glaube, wenn man sich mit Begriffen auseinandersetzt oder im Theater auseinandersetzt, hat man dann szenische Vorstellungen. Und deshalb war irgendwie diese Idee dieses Respekt oder Themas, was im Grunde genommen ja eben auch ein Stück ist über Respektlosigkeit, auseinanderzusetzen. Das heißt, eine szenische Situation zu schaffen, in dem diese Respektlosigkeiten irgendwie auch deutlich werden können. In der Musik selber vielleicht nur ansatzweise eine Respektlosigkeit gegenüber dem Publikum, weil man auf Mülltonnen rumschlägt, das zwar rhythmisch tut, aber trotzdem laut. Und der andere Bereich ist, dass, darüber haben wir auch ein bisschen geredet, irgendwie im Bereich des Respekts, dass man, wenn man im Ensemble und alle müssen da ran und spielen Instrumente, die SchauspielerInnen alle, sind dann auch gefordert mit ihren Fähigkeiten, eine Gruppe zu bilden, dass, wenn man Musik macht, diese Form von Respekt vonnöten ist, gerade wenn man ein Ensemble baut oder wenn man 4-5-stimmig singt, diese Aufmerksamkeit, die Anerkennung des anderen als anderen und die Aufmerksamkeit für das Ganze irgendwie bewahrt oder hat. Ja.
Respektvoll trotzdem den falschen Ton abliefern.
Genau.
Warst du dann auch quasi Musikcoach in der
ja,
Produktion?
Ja, zugleich gibt es auch eine Sängerin und Stimmbildnerin, Ulrike Hertha, die auch mal kam, die sehr viel Erfahrung mit der Stimme hat und ja auch hier irgendwie unterrichtet und so. Sie kam, aber ja, ich war dann für die Seiteninstrumente und auch ein bisschen für die Einstudierung der Sachen irgendwie Coach. Es gibt natürlich auch SchauspielerInnen oder so Thomas B. Hoffmann zum Beispiel oder auch eigentlich alle, die irgendwie Erfahrung mit Instrumenten haben und das zum Teil auf einem relativ hohen Niveau. Da muss man nichts mehr coachen. So.
Respekt als Wort, eben respektvolles Verhalten oder respektloses Verhalten, da gibt es ja sehr viele Möglichkeiten auch der Assoziation. Was wären deine erste gewesen dann auch, was auf Respekt kommt?
Es ist im Prinzip immer der Umgang mit dem anderen, ne? Also was empfinde ich als was erscheint mir als anders und wie trete ich mit dem in Kontakt und wie gehe ich damit um? Also wie passe ich mein Verhalten an? Passe ich es an oder stülpe ich mich darüber? Versuche ich mich gegen dieses andere abzugrenzen oder bin ich offen, bin ich neugierig und wie trage ich das nach außen? Es ist eine sehr ist gleichzeitig eben ein sehr großes Thema, also wenn man in diesem Sinne drüber nachdenkt, und gleichzeitig ist es eben so eine alltägliche Sache, also wie gehe ich miteinander um, wenn ich einander auf der Straße begegne oder am Arbeitsplatz oder wie auch immer. Genau, also es ist eine sehr, kann man in sehr, sehr viele Richtungen drüber nachdenken.
Kannst du nochmal ein Beispiel geben, vielleicht von eines dieser sieben Bildern der Collage von Respekt?
Ja, genau. Also wir hatten die Selbstmordgeschichte, wir hatten die Geschichte mit der Elternzeit. Es ist ein bisschen schwierig, weil man sehr viel natürlich, man will nicht zu viel verraten, sage ich mal. Aber es gibt zum Beispiel auch eine Begegnung zwischen zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, die sich zunächst so darstellt als ein etwas unbeholfener Flirtversuch, und da natürlich auch sehr schnell die Frage im Raum steht zwischen den beiden, also es ist ein bisschen eher, er möchte sich ihr annähern und es ist nicht so richtig klar, sie ist ein bisschen im Stress und er ist ein bisschen unbeholfen und wo führt das alles hin? Sie haben gerade quasi beide den Bus verpasst. Sowas gibt es zum Beispiel auch. Also das ist noch so eine weitere Geschichte, die dort passiert. Auch hier mit einem Twist am Ende, den man nicht kommen sieht.
Habt ihr euch da eigentlich auch, gerade wenn so ein bisschen Zielgruppe doch Jugendliche auch war, gab es da Auseinandersetzungen im Vorfeld? Oder ich glaube, es ist auch ein Wort, was man ganz oft auf dem Schulhof hört, ne? so unter Jugendlichen. Aber wie benutzen die es? Wie verstehen wir es oder so?
Gute Frage. Also wir hatten vergangene Woche hatten wir Schulklassen dort, siebte Klassen. Und das war wohl es hat wohl einen Eindruck hinterlassen. Also das ist ja auch, ist ja immer die Frage, ne? Also wenn man sagt 13, 14 Jahre, fragt man sich natürlich auch, wenn wir so also eine Auseinandersetzung damit auf die Bühne stellen und das so viel jüngere Publikum kommt und schaut sich das an, ist das was, womit die in sich verbinden können oder was über deren Köpfe hinweg geht? Und nach allem, was ich von dieser Vorstellung gehört habe, war es wohl wirklich eine Atmosphäre, in der sehr viel auf einer positive Art und Weise interagiert wurde, sehr viel zugehört wurde, wo die Jugendlichen auch tatsächlich dran waren. Also wahrscheinlich machen wir irgendwas richtig in dem, was wir da inszeniert haben. Genau, es gibt zum Beispiel auch, es gibt einen wunderbaren Text in dem Stück von Helge Thun. Helge Thun hat einen Monolog für einen Rollstuhlfahrer geschrieben, eigentlich einen kleinen Rap, der von Santiago Oesterle gesprochen wird. Von Santiago hatten wir es ja eben auch schon in Bezug auf Grafeneck. Also auch das ist, glaube ich, eine sehr eindrückliche Szene, wo auch wieder Welten zusammengebracht werden in gewisser Weise, wo Jugendliche eben auch auf die Lebensrealität eines Rollstuhlfahrers treffen und mal ins Gesicht gesagt bekommen, so sieht das aus. Also ich sitze jetzt hier, ich erzähle euch das jetzt. Und es scheint zu funktionieren, es scheint zu anzukommen. Ja.
Und was anzustoßen dann im besten Fall, ne? Genau. Ein Denkprozess. Respekt am Theater, die Tonne läuft am 30. Oktober nochmal und dann wieder einen Monat Pause und ab 2.12. dann wieder im Dezember richtig oft.
Genau.
Aber jetzt erstmal am Samstag nochmal und dann sind wir schon bei Nummer 4, Stück Nummer 4, See the Real Me. Da sind dann Jugendliche selber im Aktion, Theaterprojekt mit Jugendlichen und dann in Kooperation mit Medien und Mehr e.V., Pro Juventa GmbH und dem Diakonieverband Asylpfarramt Reutlingen, schreibt ihr hier. Was war das für eine Zusammenarbeit?
Genau, also das ist ein Projekt, das jetzt auch schon eben länger läuft. Seit Pfingsten sind 25 Jugendliche dabei, also SpielerInnen des Tonne Jugendforums, sich auseinanderzusetzen mit den Themen Gender und Diversity. und sich eben mit diesen Begriffen wie männlich und weiblich, dem eigenen Körper, der Rolle von Geschlechterzuschreibungen in der Gesellschaft auseinanderzusetzen und tun dies eben auch zusammen mit einer Medienpädagogin. Das ist ein bisschen eine Sache, die medienübergreifend ist. Die Jugendlichen haben Workshops durchgeführt, an Workshops eben teilgenommen, wo es dann eben auch um filmische Mittel ging. Genau, und in dieses Projekt war eben auch oder ist eben auch Michael involviert, der auch da musikalisch begleitet. Genau.
Ja. Was hast du gemacht mit den Kids?
Die haben selber gemacht.
Was sie machen lassen.
Genau. Die haben selber gemacht, also angefangen, das ist ja nur ein Teil, weil das so ein bisschen multimedial ist, der Film ist ein größerer Teil. Einige von denen haben auch Instrumente mitgebracht und es gab super erstaunliche Dinge. Wir haben halt ein bisschen technische Möglichkeiten auch aufzunehmen und zu produzieren selber an der Tonne und dann war es erstaunlich zu sehen, dass einige das schon kannten und ja, GarageBand und Dings und das habe ich schon gemacht und denkt euch mal ins Song aus, wie ist das Thema, setzt euch zusammen und los geht's, ich helfe euch. Und wenn ihr Harmonien oder wenn ihr einen Charakter braucht, dann gucken wir mal, was geht. Das war dann viel irgendwie am Keyboard mit Instrumenten, die dann halt virtuell vorhanden sind, aber es kam schon schnell was rum. Das ist aber ein Workshop gewesen, sozusagen, wo man sehr schnell irgendwie was produzieren kann und es war erstaunlich, wie die, ja, wie da so einige richtig, richtig fit und dann tolle Stimmen und denkst, wow, ja, ihr seid richtig fit. Genau, das war der Workshop-Charakter, wie das jetzt, die Intensivphase fängt morgen an, werden wir noch weiter sehen.
Aber da ging es darum, auch jedem Charakter so ein bisschen einen Signature-Sound zu geben, oder?
Das ist, das ist zu viel, weil bei 25 Jugendlichen mit einer ja nicht so, so ausgeprägten Probenzeit ist es völlig unmöglich, das zu machen, nein. Das wäre zu viel, dafür wäre keine Zeit, ja, unmöglich.
Aber Elemente aus diesem Workshop werden es auch ins Stück schaffen?
Sicher, klar. Ja. Ganz klar. Und dann gibt es zum Beispiel wird es geben in dem Stück chorische Elemente und da kann man auch, fühle ich mich dann auch berufen, irgendwie in die Detailarbeit zu machen. Und das ist sehr schön auch zu sehen. Wie ist das, wenn man zusammen irgendwie in einer Gruppe spricht, wo man ja eigentlich sehr divers ist und ganz anders ist. So.
Jetzt sind wir auch wieder beim Respekt. Ne?
Ganz dann, genau. Ja.
Und ja, wie viel Identität des Einzelnen ist dann in dem Chor nochmal möglich, gefragt?
Genau, also das ist eine gute Frage, aber ich glaube, die Individualität und diese Sachen, die werden dann deutlicher in diesen Gruppensachen eben, wo keine Individualität, sondern irgendwie wo exaktes Sprechen, chorisches Sprechen irgendwie verlangt wird und dann poppt das dann wird Individualität an anderer Stelle dann sichtbar. Genau, das ist ein Aspekt. Aber es gibt auch eine Kommission, die sich über dieses Themenfeld unterhält. Und was ich jetzt persönlich irgendwie total erstaunlich fand, und ich glaube, eigentlich müsste ja die Jana Riedel, die das irgendwie jetzt leitet, hier sitzen. Ich glaube, der Ausgangspunkt war eigentlich, dass wir in dem letzten Projekt Biografien irgendwie erfunden oder die Jugendlichen Biografien erfunden haben und dann oft im Geschlecht so Fragezeichen oder weiß nicht oder keine Ahnung und so. Und da kam die Idee eben irgendwie dieses Thema zu machen. Es ist erstaunlich, also für mich jetzt erstaunlich, wie viele Leute irgendwie diese Thematik von den Jugendlichen für wichtig erachten. Mit allen Schwankungen, mit allen Unsicherheiten, die damit einhergehen oder der Zuschreibung, des Labeling und so weiter. Aber das ist ein Thema, was aktuell ist.
Und was ja auch gesellschaftlich debattiert wird von, was weiß ich, Genderwahn auf der einen Seite, genau. Wird es total zurückgewiesen, genau. Auf der anderen Seite aber ja, kommen immer mehr ja, Identitäten auch, die sich eben oder die marginalisiert wurden, ne, auf den Plan. Jetzt ist der auch, hat da schon eine Auseinandersetzung auch darüber dann stattgefunden.
Ganz genau. Mal, ja. Ganz, ja.
Ja, ich glaube auch, das ist ja, das ist, glaube ich, ein Thema, was bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen sowieso ohnehin präsent ist. Also das ist, glaube ich, eine Auseinandersetzung. Da müssen wir als kulturelle Institution niemanden hintragen in dem Alter. Also im Gegenteil. Also ich glaube, wir greifen da was auf. Also eine Debatte, die dort ohnehin ganz, ganz stark geführt wird. Und das ist ein bisschen... auch hier, ne, dieses Thema Respekt oder auch so ein bisschen dieses Thema inklusive Arbeit. Es geht eigentlich vielmehr darum, den Leuten, also in diesem Fall eben den Jugendlichen, die sich ohnehin mit diesen Fragen zu beschäftigen, zuzuhören und denen auch die Möglichkeit zu geben, sich zu artikulieren und auch zu gucken, also ja, eben das nach außen zu kommunizieren, eine Form dafür zu finden, einen Ausdruck dafür zu finden, womit sie da umgehen, was sie bewegt. Und ich glaube, dass, wenn ich dieses Projekt bisher richtig überblicke, geht es am Ende genau darum, also da so ein bisschen auch die Möglichkeit zu schaffen für die Jugendlichen. Ja,
ja und zugleich ist es, wie du das sagtest, irgendwie in dieser Spannung eben auch. Also ich glaube, bei den Jugendlichen, und es sind viele Leute dabei, die sich von den Jugendlichen, jedenfalls ist das mein Eindruck, die sich mit dieser Thematik auseinandergesetzt haben und die deshalb auch das Interesse haben. Aber es gibt eben auch die anderen. Und ich glaube, auch da gibt es unter den Jugendlichen sehr viele, die haben damit eigentlich nichts zu tun. Die sagen, das ist, finde ich, irgendwie anstrengend oder was, irgendwie ein blödes Thema, oder ich denke das eigentlich so traditionell oder irgendwie so. Und ich glaube, da ist es ganz wichtig, irgendwie eine Kommunikation herzustellen. Auf der einen Seite nicht nur zu sagen, irgendwie, wir sind jetzt alle da, jenes oder jenes, sondern auch diese anderen Stimmen irgendwie zu Gehör zu bringen. Und also so, das war so mein Eindruck. Leute, die sehr genau Bescheid wissen oder sehr suchend sind und sehr neugierig sind, und das ist ganz toll. Und auf der anderen Seite Leute, die Berührungsängste damit haben oder die etwas irgendwie, genau. Die, und natürlich auch Konfrontationen, die sie im Alltäglichen schon erlebt haben. Auseinandersetzungen, und die sind deutlich.
Ja, aber sowas kann einem da ja auch dann auch empowern und kann einem irgendwie Argumente auch liefern oder auch entspannen vielleicht. Ne?
Beides,
man sieht, genau. Man ist nicht alleine.
Ja, Stärke, genau.
Und vom Titel her, See the Real Me, ist ja eigentlich schon auch eine ambitionierte Geschichte, na, das wahre Ich dann offen zu legen, oder wer kann das schon?
Na? Ganz genau.
Kann ja ich auch nicht, na, mit 52 oder so. Na? Dann, weil wir, klar. Da findet man sich im Laufe des Lebens irgendwie, aber...
Ich glaube, das ist auch die Thematik, die sozusagen über die reine Fragen der Gender irgendwie hinausgeht, ist, was ist das Bild von mir selber? Und das finde ich deshalb auch eine interessante Auseinandersetzung, die darüber hinausgeht, dass irgendwie in multimedialen Bereichen, und auch das, mit dem sind wir irgendwie zunehmend konfrontiert, dass das Real Me sich in anderen irgendwie, in Systemen oder so, oder in anderen, in digitalen oder den sozialen Medien irgendwie wiederfindet. Also wo ist dann das Bild, was real ist, und wer ist die Person, die dahinter ist?
See the fake me.
Ja.
Die Avatare genau. Geistern. Gibt's Mode, digitale Mode jetzt auch, ne, zu kaufen. Ja. Also, See the Real Me ab Donnerstag, 11. November in der Tonne. Und dann läuft es bis zum 21. November, 2, 4, 6, 8 Mal. Und dann haben wir zum Abschluss noch das, was am heutigen Abend zur Premiere kommt, am Ausstrahlungstag des 29. Oktober, gibt es im Theater die Tonne Walking Around, Lustwandeln mit Neruda.
Genau, eine als mobil geplante Produktion tatsächlich eigentlich, und die Premiere heute sowie die Vorstellung am Sonntag, am 31. werden auch im Spendhaus stattfinden, des Reutlinger Kunstmuseums. Also auch hier haben wir wieder eine kleine Kooperation. Also das ist auch was sich glaube ich einfach durchzieht, also dieser Kooperationsgedanke. Und genau, worum es geht, Schauspieler Daniel Tille, der die Texte und Gedichte, die in diesem Stück vorkommen, zusammengestellt hat, nimmt uns mit durch das Leben des chilenischen Schriftstellers und Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda. und macht das auf eine sehr, sehr gewitzte und sehr, sehr ästhetische Art und Weise. Er wird begleitet von André Moulin, einem Musiker, der das Bachan und Bandoneon spielt und für die musikalische Untermalung sorgen wird. Genau, und im Prinzip Pablo Neruda, ganz, ganz spannende Figur, also eben nicht nur ein Schriftsteller und nicht nur ein Literaturnobelpreisträger, sondern auch ein überzeugter Politiker, überzeugter Kommunist, hat eine ganz spannende Entwicklung hinter sich, eben von seinen politischen Anfängen als kleiner Honorarkonsul im Orient immer weiter dran geblieben an der Politik und gleichzeitig aber auch immer an den einfachen, also ich sag's mal in Anführungszeichen, an den einfachen Leuten. Was man von Pablo Neruda vielleicht kennt, ist Liebeslyrik. Dafür ist er, glaube ich, vor allen Dingen so in Deutschland so ein bisschen bekannt. Aber er hat eben auch wahnsinnig viel politische Lyrik geschrieben. Und das Spannende daran ist eben gerade das gewesen, dass diese Lyrik eben nicht in irgendwelchen elitären Zirkeln nur kursierte, sondern dass die Menschen, die Neruda dann später auch als Senator gewählt haben, dass diese Leute, er sagte selbst, Leute ohne Schulbildung und ohne Schuhe eben trotzdem seine Texte zitieren konnten und ihn auch auf diese Art und Weise kannten und ihn auch als einen der ihren empfunden haben. So eine ganz, ganz spannende politische Facette auf der einen Seite, dann auf der anderen Seite gleichzeitig auch eine ganz schwierige Facette, weil er auch ein kompromissloser Liebhaber war, viele Frauen in seinem Leben, die es dort gab, denen wir auch Respekt zollen. In dem Bühnenbild tauchen die Frauenfiguren, die wichtig waren für Pablo Neruda, als Galionsfiguren auch auf. Also ein ganz interessantes Spannungsfeld zwischen einem privat, glaube ich, sehr, sehr, ich sag mal, umtriebigen Menschen und gleichzeitig aber auch politisch wahnsinnig daran interessierten Menschen, dass sich etwas verändert, also dass der versucht hat, für einen Umsturz zu kämpfen, zum Besseren hin, für die breitere Bevölkerung. Eine ganz interessante Geschichte, die dann tatsächlich auch mit der Machtergreifung Pinochets in Chile endet. Also nur 12 Tage, nachdem Salvador Allende ums Leben kommt, verstirbt auch Neruda, vermeintlich an einem Krebsleiden. Man weiß es aber eben bis heute nicht genau. Mehrmals wurde darüber gestritten, es gab Gerichtsgutachten, man weiß bis heute nicht, war es der Krebs oder wurde er doch auch aus dem Weg geräumt als unliebsamer Gegner des Pinochet-Regimes. Und diese komplexe Geschichte bringt Daniel Tille ganz, ganz wunderbar eben in Exkursen und aber auch im Zitieren der Lyrik von Pablo Neruda heute Abend und übermorgen uns nahe im Spendhaus.
Dann in was im normalerweise Museum und
genau.
Gibt es oben, glaube ich, so einen Saal. Ja?
Genau, es gibt einen Saal, da wird die Bühne dann aufgebaut sein. Und was ganz spannend ist, auch eine Verbindung, die im ersten Moment vielleicht nicht so offensichtlich ist, der Reutlinger Künstler Hub Grieshaber hat ganz, ganz viele Illustrationen zu den deutschen Ausgaben von Pablo Nerudas Werken illustriert. Und da war das Kunstmuseum Spendhaus eben auch so freundlich, uns Originale von diesen Werken von Grieshaber zur Verfügung zu stellen, die auch zu sehen sein werden und mit dem Bühnenbild in gewisser Weise interagieren. Genau, und da auch nochmal einen Bezug herstellen.
Lustwandeln, Walking Around mit Neruda am heutigen Freitag, 29. Oktober, Premiere und dann nochmal am Sonntag, 31. Oktober und dann im November noch 4-mal. Und damit sind wir auch am Ende der Sendung. Ich bedanke mich bei euch, Michel Obdenplatz, Michael Schneider, Maximilian Tremmel vom Team der Tonne. Schön, dass ihr da wart. Dankeschön.
Danke ebenso.
Vielen Dank.
Tschüss. Tschüss.